Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, auch von meiner Seite. Ich bin froh, heute mit euch über ein Thema zu reden, was mich persönlich immer wieder aufs Neue mir die Frage stellt. Aber zu Beginn wollte ich euch ein Ereignis erzählen, was einem Mann passierte, worüber er berichtete in den USA. Ich habe jetzt tatsächlich vergessen, bei welchem Präsidenten das war. Aber es ging darum, dass ein Junge wünschte sich, das Präsident oder den Präsidenten persönlich zu erleben. Er sagte an Journalisten, dass ja, ich habe es von ihm nur entweder im Fernsehen gesehen oder in Zeitungen gelesen oder gehört, aber nie so persönlich gesehen. Und das würde mich total freuen. Ich habe einen Geburtstag und ich wünsche mir eigentlich, dass an dem Geburtstag, ja, dass ich ihn sehe. Und natürlich, die Eltern haben das nicht ernst genommen. Welcher Präsident wird jetzt dann zu meinem Kind jetzt kommen und sein Geburtstagsgeschenk erfüllen oder Geburtstagswunsch? Und morgen früh, der Mr. Präsident nimmt sich Zeit und klingelt an der Tür. Der Vater, total verschlafen, macht die Tür auf und da steht er. Der Vater war baff und danach berichtet er das Schlimmste, sagte, was mir passiert ist. Er sagt, ich stand da im Schlafanzug mit meinem Morgenmantel, total verschlafen, ungekämmt, ungewaschen, ich war überhaupt nicht bereit für seine Ankunft. Und das Thema für heute ist, bist du bereit? Ich werde heute aus dem zweiten Brief Petrus predigen. Darüber habe ich auch bei Karl-Heinz gepredigt und ich dachte, es wäre schön, wenn wir auch gemeinsam diesen Abschnitt anschauen. Ich werde hauptsächlich auf den Kapitel 3 uns konzentrieren, aber ich denke, so einen kurzen Rückblick für das Brief wäre auch nicht verkehrt. Den haben wir ja auch in der Bibelstunde durchgenommen und ich denke, ihr alle wisst schon zu gut, worum es geht und welches Thema das Brief hat. Wer weiß das noch? Nein, alles gut. Da ziehen sich tatsächlich zwei Parallele. Im zweiten Petrusbrief ziehen sich zwei Parallele. Das erste Brief, wir haben da festgestellt, das zweite Wort nach Gott und Jesus kommt das Wort Leiden. Ja, das erste Brief war mit Leiden gefüllt und Petrus wollte ermutigen, die Geschwister diesen Leiden nicht scheuen und nicht verwundern, sondern bereit sein zu leiden, weil Christus gelitten hat. Und wir gehen in seinen Fußstapfen. Ja, und zweiten Brief zieht Petrus zwei Parallele, indem er im ersten sagt, es werden falsche Propheten kommen. Und das ist eine Gefahr. Und im zweiten sagt er, es gibt eine Tatsache, die wir im Blick behalten müssen. Und beginnt er seinen Brief erstmal mit der Erinnerung an die Geschwister, wer sie eigentlich sind. Oft spielt man so mit Kindern und irgendwann die Kinder kommen so in Rage und können sogar irgendwann mal so aus Spaß schlagen oder an irgendeine Dummheit sagen. Manchmal vergessen sie, wer ich bin, wo ich sie kurz anhalten muss und ich sage, hey, was tust du da gerade? Wir spielen zwar mit dir, aber ich bin immer noch dein Vater. Uns eigentlich passiert es nicht anders. Sehr oft irgendwann sind wir im Laufe der Zeit vergessen tatsächlich, wer wir sind und fallen in mancherlei Versuchungen oder Sünden oder machen irgendwelche Fehler oder versuchen uns jemanden anzupassen. Einmal ist mir passiert bei der Arbeit, ich war allein, mein Schwiegervater war krank und ich musste allein eine Arbeit erfüllen, wo man eigentlich mindestens zwei Mann braucht, am besten drei. Es war wirklich viel Arbeit. Und an dem Tag, da war etwas Kurioses, da hat der Auftraggeber etwas falsch gemacht in seinem Auftrag. Und es ist so passiert, dass ein Detail, was an einen Kunde kommen sollte, ist weder bei mir eingetragen, ich war im Zuschnittbereich, ich musste die Teile zuschneiden, weder noch bei einem Monteur, der die Teile zusammenbaut an einem Fenster. Also sie war irgendwo dazwischen. Und es gibt die Teile, die mir zustehen, steht im Auftrag, ich muss sie dann einpacken, oder steht im Auftrag, er soll sie dran montieren. Und dieses Teil war weder noch, irgendwo dazwischen. Und dann kam Befehl, dieses Teil muss an Kunde kommen. Und der junge Mann, so ein guter Italiener, kam und gab mir dieses Teil und sagt, hier, pack mal ein und kannst dann ins Versand bringen. Und ich sag's ihm, du, ich habe gerade viel zu tun, bin ganz allein, pack du doch ein. Hast ihr sie in der Hand, pack sie ein, fertig. Nee, pack du sie ein, deine Aufgabe. Ich sag's, Moment mal, das steht nicht mehr in meinem Auftrag. Und so kamen wir hin und her. So. Der hat einfach den Teil hingelegt und ist weggegangen. Ich dachte, das kann doch nicht sein, so ein frecher Mann. Der muss mal so ein bisschen Unterricht bekommen. Ich habe einen Teil genommen, habe das zu ihm gebracht. Hab's hingelegt, ich sag, das kann nicht sein. Ich so, pack ein. Ja, pack du ein. Und so kam ins Zanken. Und dann irgendwann kommt er wieder zu meinem Arbeitsplatz, schmeißt dir das in mir hin, pack ein. Und dann kamen wir tatsächlich so richtig ins Schimpfen, wo ich ihm sagte, er sagte erstmal zu mir, sollen wir nach draußen gehen? Ich sagte ihm aber gerne. Dann ruf aber erstmal Notarzt, den wirst du gleich brauchen, junger Mann. Ich werde dir gleich einmal so entknallen, fliegst du aus den Schuhen raus. Und dann kam ein Mitarbeiter dazwischen. Hey, was ist hier los? Ich sag's, hier, der Faule sagt, der will überhaupt nicht arbeiten. Er schmeißt mir die Teile hin, die soll ich einpacken, die überhaupt nicht in meiner Aufgabe sind. Dann kam da so ein bisschen, er hat das Teil dann eingepackt und ich stehe da so nicht. Ich dachte, was war das gerade? Wer bin ich eigentlich? Wegen einem Kunststoffstück? Was habe ich da getan? Ich bin zurück zu ihm, zum Arbeitsplatz und ich sage, Toni, ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich war total im Unrecht. Ich sagte, das kann nicht sein, dass irgendein Kunststoffstück zwischen zwei Menschen steht. Ich sage, vergib mir bitte. Er sagt, nee, André, ich war auch im Unrecht. Komm, alles gut. Und das passiert uns oft. Und hier, Petrus, und er sagt im ersten Kapitel, im ersten Abschnitt, bis Kapitel 11, er sagt, du bist ein Mensch, und deine Aufgabe, diesen Mensch festzumachen. Einen neuen Menschen musst du festmachen. Warum? Er sagt, weil, Vers 11, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Da kommt nicht irgendein Schlapper, der einfach sich nirgendwie anstrengt, der meint, allein die Gnade, allein der Glaube und ich komme schon irgendwie reingerutscht. Petrus sagt, nein. Mehr als das, er sagt im Vers 5, so setzt eben deshalb, weshalb. Er sagt, dass seine göttliche Kraft, im Vers 3, er sagt, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, wozu? Er sagt, was zum Leben und Gottesfurcht dient, was ist der Grund? Er sagt, damit ihr durch dieselben Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig werdet. Genauso wie Hesekiel das auch sagt, Gott hat einen neuen Menschen gemacht, nicht einfach so, da ist ein gewaltiges Ziel dahinter. Gott sagt, ich möchte diesen Menschen, den ich da rette, dass er zu meinem Ebenbild wird. Dass durch dieses neuen Menschen möchte ich mich verherrlichen. Und Petrus erinnert daran, wer seid ihr? Und er sagt Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Und dann kommen diese sieben Eigenschaften, die man da einsetzen muss. Tugend, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, standhaftes Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und die Liebe. Und er sagt dann, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Sehr oft ist es so, dass manche Geschwister kommen zum Glauben und versuchen auch, so ein, wisst ihr, so ein Christeneigenschaften zu erfüllen. Oder das, was so in der Regel eines Christen auszeichnet. Was meint ihr, was würden wir von einem Christen erwarten? Ja, zum Beispiel. Gar nichts. Also ein Christ ist nichts, der tut nichts. Was würde ein Christ machen? Woran würde man sagen, oh, der ist ein Christ? betet, ja? Ein Christ betet. Liest die Bibel, kann das sein? Geht zur Kirche.
Glaubt an Gott.
Bitte?
Glaubt an Gott.
Glaubt an Gott. Das machen sehr viele, aber okay.
Wenn er unterwegs ist, redet er nur von Jesus und was der an ihm getan hat.
Aha, da bist du schon ein bisschen zu weit. Ja? Aber so, solche Grundsätze, ja, ich gehöre zu einer Kirche, ich bin da in der Liste, ich besuche also am Sonntag Gottesdienst eventuell, ja, ich gebe vielleicht auch mal Geld, so, und dann bin ich ja ein Christ im Grunde genommen. Und da bleiben sie eigentlich auch stehen. Sie haben zwar eine Menge Probleme und ihnen mangelt gewaltig an Erkenntnis, aber ich bin ein Christ. Und Petrus zählt hier die 7 Eigenschaften oder sagt, wo diese vorhanden sind und zunehmen. Ein Wunsch zu wachsen, ein Wunsch, wozu sollen sie die Dinge zunehmen? Er sagt, für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus. Ihr Lieben, wer kann mir heute von Gott erzählen, wie er ist, seine Fülle? Wer kann das mit seinem Verstand fassen? Unfassbar. Wer kann mir heute sagen, ich habe Gott erkannt, ich kenne ihn? Wenn nicht, was tust du denn dafür, damit dein Erkenntnis über ihn wächst, zunimmt? Was machst du dafür? Machst du nichts? Also hast du wohl kein Interesse daran oder wie sieht's aus? Und Petrus möchte daran sagen, ey Leute, ihr seid ein neuer Mensch. Festigt euch, das ist wichtig. Er sagt, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von früheren Sünden vergessen. Das ist mir passiert. Ich bin irgendwann mal hochmütig geworden, habe über anderen Geschwistern herabgeschaut und ich habe vergessen, was Jesus für mich getan hat. Dass er eigentlich dort hing, meinetwegen. Meine Sünden haben ihn ans Kreuz gebracht. Und wenn ich immer daran gedenke, was er für mich getan hat, wer ich eigentlich bin, was muss ich denn nun tun? Wie die Schrift sagt, im 1. Korinther haben wir ja angeschaut, er sagt, wir gehören nicht mehr sich selbst. Er hat es ja erkauft. Wir haben gerade ein Lied gesungen. Du hast uns dem Vater erkauft. Sein Eigentum. Du kannst nicht leben, wie du willst, wenn du dich Christ nennst. Nein, wenn du sagst, du bist Christ, dann hast du dich dem Wort Gottes zu unterordnen. Du hast dich danach auszurichten, was Gott sagt, nicht was André sagt und nicht was Papa irgendwo sagt und nicht was Mr. President sagt, sondern das, was Wort Gottes sagt. Wenn du dich dem nicht unterordnest, du bist kein Christ. Du kannst dich zwar so nennen, ich kann mich einen Chineser nennen, ich bin kein. Und Petrus sagt, dann beginnt ein Abschnitt, wo Petrus seinen Schwerpunkt legt und er sagt, darum will ich es nicht versäumen, euch ständig daran zu erinnern. Petrus möchte sie an etwas erinnern, was ihm sehr wichtig liegt und er sagt sogar, ich möchte sogar dafür Sorge tragen, dass wenn ich gestorben bin, ihr euch dennoch daran erinnert. Und da stellt sich so die Frage, warum Petrus, was ist da für ein Gewicht? Und woran soll man so erinnern? Und Vers 19 ist so ein Stichpunkt, wo Petrus zum ersten Mal nennt eine Sache, woran sollen sich Geschwister da erinnern und im Blick halten? Und er sagt, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Was für ein prophetisches Wort. Woran denkt der Petrus? An welches Wort? Damals hatte ja Petrus das Neue Testament noch nicht in der Hand. Irgendwas aus der Schrift hält Petrus und davor bekräftigt er, warum das, was er sagt, jetzt Gewicht hat. Und dazu nennt er 3 Argumente. Er sagt das erste Mal, Vers 16, wir sind Augenzeuge seiner Herrlichkeit. Also Petrus sagt, wir erzählen nicht einfach so etwas, wie zu Beginn des Verses. Er sagt, denn wir sind nicht klugen ersonnenen Legenden oder Fabeln gefolgt. Wir haben nicht einfach mal gehört, ey, da ist Messias, oh, komm. Sondern er sagt, wir haben gesehen. Das zweite Argument, er sagt, Vers 18, und diese Stimme hörten wir. Sie hörten Stimme aus dem Himmel. Und das dritte Argument, Petrus beschreibt und er sagt, und vor allem, wenn es um dieses prophetische Wort geht, wir wissen, dass kein Wort wurde aus Menschen herausgekommen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung oder Prophetie der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist oder von eigenmächtiger hervorkommen ist. Er sagt, sondern, denn niemals wurde eine Prophetie durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben. Wir haben gesehen, wir haben gehört und die Schrift nicht von Menschen stammt, sondern durch den Heiligen Geist, was er gesagt hat. Ein Gotteswort. Deshalb das Wort hat ein gewaltiges Gewicht. Und dann geht es zu dieser Parallelthema und es gab zwar falsche Propheten und sie werden auch unter euch sein. Sie werden verschiedene Reden unter euch verbreiten. Er sagt sogar im Kapitel 2, im Verse 17, 18, denn mit hochfahrenden leeren Reden locken sie durch ausschweifende fleischliche Lusten diejenigen an, die doch in Wirklichkeit hinweggeflohen waren, von denen die in die Irre gehen. Nicht irgendwelchen Reden, sehr schöne Reden, es hört sich irgendwo fromm an, es hört sich gewaltig an und vor allem es berührt auch noch zum Teil meine Lusten. Und das geht sehr schnell, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja im Praktikum momentan bei Tischlerei und wir waren in einem Haus, wir mussten dort Türen einbauen. Es war ein sehr schönes Haus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist echt von Hightech und Design und einfach top. Ich bin da reingekommen, wow, das war echt einfach schön. Alles so neu, picobello, sieht wirklich top aus. Da habe ich ein riesen Bild kaputt gemacht, aber sei es erstmal dahingestellt. Und wisst ihr, die Frau hat gesagt, sie braucht neue Türen. Wir mussten da neue Türen einbauen. Ich gucke die Türen, die sind einfach phänomenal. Die sind top, als ob gerade aus dem Laden. Und ich dachte, warum will sie denn überhaupt wechseln? Ja, die waren mit Holzoptik gegen neu, in Weißoptik. Und dann stellt sich heraus, sie wollen Tapeten erneuern. Und diese Türen passen nicht mehr zu Tapeten, deswegen müssen neue Türen rein. Ich dachte, okay, interessant. Und dann aus Spaß sagt mein Mitarbeiter, er sagt, und die Treppe kriegt ihr auch neu. Die sagt, ja. Er sagt, aber nicht von uns, nee, von anderem Hersteller. Er sagt, okay. Die sagt, ja, weil die Türen sind weiß, es kommt andere Tapete, bisschen so gräulich und die Treppe passt nicht mehr da rein. Also wir müssen neue Treppe kaufen. Ich dachte, okay. Und wir bauen dann unten die Türen und sie geht so, blättert so einen Katalog und ihr sagt, guck mal, würdest du diese Tür empfehlen? Und ich fragte mich schon, was für eine Tür? Eingangstür passt auch nicht mehr. Die muss auch neu. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und ich schaute so die Bäderzimmer an, wir haben ja da letztendlich hier Türen ausgetauscht. Und da stehst du und dann denkst du, eigentlich würde ich auch gerne in so einem Haus wohnen. Also mal ehrlich, ne? Es wäre doch so schön, wenn so ein Haus mir plötzlich vom Himmel fällt. Da ist wirklich so schön, ne? Also wieder Stufen im Badezimmer. Du gehst einfach so rein, so eine riesige Dusche und einfach gewaltig. Überall eingebauten Radio, was weiß ich, da alles so. Einfach wirklich schön, ja. Schönes Haus, ein riesiges Haus. Eine schöne gewaltige Treppe, so ein Halbschwungtreppe und so. Und plötzlich merke ich, Moment, André, was ist los? Wo fällst du rein? Und das packt schnell. Das packt schnell, schönes Leben, Luxus, gute Sachen. Das packt nun mal schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch, wenn es bei euch anders ist, Gott sei Dank, ich freue mich. Bei mir ist das leider so, tatsächlich. Oder wenn du ein schönes Auto siehst, ja, da ist ein wunderbares Auto und du fährst irgend so ein Opel Corsa oder so, ne, und dann denkst du, ja, jetzt irgend so ein Cadillac Escalade. wäre echt schön. Ja. Das ist halt, es ist so. Und da werden diese falschen Propheten sein. Sie werden versuchen, Menschen zu verführen. Und Petrus erinnert und er sagt schon voraus. Und da sagt er auch nämlich, dass, weil ihr das wisst voraus, ja, das werden wir am Ende noch anschauen, das ist wichtig. Und ihr Lieben, was wichtig ist unter diesen falschen Propheten, man muss sich sehr gut mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Denn nur das hilft dir, sie zu entlarven, ihnen zu entgehen, ihnen zu widerstehen. Wenn ich euch sage, wir haben mal mit Erich zusammen Kaffee getrunken und ich brachte so ein Beispiel. Erich, wenn ich dir sage, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wenn ich dir sage, dass du jeden Mittwoch weiße Schuhe anziehen sollst und Richtung Norden beten oder sonst noch was schreien, Kikiriki, jeden einmal Mittwoch, du wirst gerettet sein. Kommst in den Himmel. Wie können wir jetzt prüfen, ist das eine Wahrheit oder nicht? Nur so. Ich kann viel reden. Doch sobald wir zum Wort Gottes gehen, werden mir die Argumente fehlen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass sich mit dem Wort auseinandersetzen. Und Petrus versucht, dass die Geschwister dazu erinnern. Erinnert euch an das prophetische Wort, ist vom Geist getrieben. Wir haben es gesehen und gehört. Wir sind Augenzeugen. Unser Wort ist autoritativ. Und das Wort Gottes vor allem ist er sowieso. Und deshalb, was Falschlehrer angeht, da erinnert Petrus und sagt, das ist ja heute vor allem nichts neu, wenn die Irrlehrer kommen, irgendwelchen neuen Lehren verbreiten. Heute gibt es ja zigtausend Denominationen. Ja? Ich weiß nicht, wo ist Tobi? Tobi ist weg. Oder weißt du noch, Arthur, noch vor 2000, so 19. Jahrhundert, also 2000, ja 2000 wurde gezählt, so 42.000 Denominationen. Christliche Denominationen. Heute sind das, meine ich, über 100.000, die sich Christen nennen, mit der Bibel rumlaufen und sind doch unterschiedlich. Über 100.000. Allein Baptisten gibt es über 200 Variationen. Und das ist nicht neu. Petrus hat das schon da gesagt. Und dann geht Petrus weiter und kommt zu eigentlichem Punkt und er sagt, zielorientiertes Leben. Das ist das, was uns hilft, auf diesem Wege zu bleiben. Und da kommt er ins Kapitel 3 und er sagt, Geliebte, dies nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind, und an das, was euch der Herr und Retter durch uns, die Aposteln, aufgetragen hat. Schon wieder hier spricht Petrus über ein prophetisches Wort, was ergangen ist. Er sagt, daran möchte ich euch erinnern. Heute, wenn wir über Prophetie sprechen oder über Propheten und denken auch an das Alte Testament, sehr oft denken wir, ja, was Lehre angeht, da brauchen wir ein Neues Testament. Und Altes Testament wird tatsächlich so schon irgendwo auf die Stufe niedriger gestellt, musste ich oft erleben, wo die Leute sagen, also das Neue Testament ist schon fundamental für die Gemeinde, das Alte. Jedoch, wenn ich denke, ein Beispiel, wenn ich ums Thema Gehorsam geht, welche Stelle würdet ihr höchstwahrscheinlich nehmen, was denkt ihr? Abraham und Isaac. Wer würde etwas anderes nehmen? Adam und Eva. Interessant, wir sind total im Alten Testament. Ne? Ich würde Saul nehmen, der eigentlich gute Motive hatte für Gott, jedoch Gott ungehorsam war und sein Reich wurde weggenommen. Und er bekommt zu Ohren, Ungehorsamkeit ist gleichzusetzen der Sünde der Wahrsagerei oder Zauberei. Also wir merken, dass tatsächlich, was zur Belehrung angeht, Altes Testament hat eine Menge. Also, dass wir das nicht verachten. Auch da finden wir schon damals, wie Jesus dem Volk vorwirft, dass sie ihn nur mit den Lippen bekennen. Genau dasselbe wendet Jesus an und er sagt, was nennt ihr mich, Herr, Herr, und tut nicht das, was ich euch sage. Deshalb haben wir zu Beginn gesagt, ein Christ ist der, der nach dem Wort Gottes lebt und nicht der, der sich Christ nennt und meint, er sei ein Christ, weil ihm ist ein Stern erschienen irgendwie in Kindheit, was weiß ich. Nein. Und dort finden wir in Jesaja ein wichtiges Vers, was Petrus auch hier ergreift und worauf er eigentlich die ganze Zeit spricht. In Jesaja 65, lass uns gemeinsam aufschlagen, Jesaja 65, und da sagt er, im Vers 17 heißt dort, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Das finden wir im Vers 13, wo Petrus sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Dazu kommen wir nochmal zu diesem Gedanken, warum das so wichtig ist. So merken wir, wie wichtig ist auch das Alte Testament und das prophetische Wort, dass wir das nicht verachten, jedoch das nehmen. Und das ist das, was Petrus hier dreimal erwähnt. Im Kapitel 1, Vers 19 hat er angefangen über prophetisches Wort reden. Hier im Kapitel 2 und jetzt im Kapitel 3 spricht er auch nochmal über prophetisches Wort zweimal. Das weitere Punkt, was Petrus hier anspricht, die Verse 3 bis 9, ist die Geduld des Herrn, euer Errettung. Oder das Wort Gottes hat Bestand. Er sagt, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lusten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus und inmitten des Wassers Bestand hat durch das Wort Gottes. Und dass durch diese die damalige Welt infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jeder Mann Raum oder die Möglichkeit zu Buße habe. Da werden die Leute kommen und sagen, ja, ihr redet, dass er kommt, 2000 Jahre sind vorbei, insgesamt sind 6000 Jahre vorbei, die Erde gibt es ja immer noch, aber ihr seid ja auch noch da und er ist immer noch nicht da. Also irgendwas stimmt ja nicht. Er sagte, siehe, ich komme bald und wo ist er? Wo ist sein Bald? Er ist schon 10-mal bald gewesen. Und er sagt, sie übersehen aber absichtlich oder sie wollen es, dass es verborgen bleibt. Die damalige Welt, sie hat Bestand durch das Wort Gottes. Diese Welt wurde vernichtet durch Wasserflut, durch das Wort Gottes. Und durch dasselbe Wort wird diese Erde aufbewahrt zum weiteren Gericht. Er sagt, das Wort Gottes war immer beständig und hat sich erfüllt. Das Wort hat Bestand. Wenn Gott das gesagt hat, dass er kommt, er wird kommen. Da gibt es keinen Zweifel, weil wir sehen, wie er alles erfüllt hat. Sein Wort bleibt bestehen. Und er sagt, diese aber Verzögerung, was da ist, was die Spötter eigentlich verwenden, zu ihren Gunsten, seht als die Errettung. Da sagt er im Vers 15, und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit von diesen Dingen. Die Geduld des Herrn, und da bin ich Gott so dankbar. Ich musste gestern mit einem Mann telefonieren, wir haben hier mit Brüdern so ein bisschen gearbeitet Und ich bekomme Anruf von meinem Bruder aus Kaliningrad und er sagt, André, hast du 5 bis 10 Minuten Zeit? Sagt er, wir brauchen unbedingt. Ich sage, ja, habe ich. Er sagt, geh bitte in eine ruhige Ecke, wo dich niemand hört. Ich dachte, was ist jetzt los? Und er sagt, hier neben mir sitzt ein Mann, Sergej. Und er sagt, er hat im Kopf und in seiner Seele, da ist ein Kampf. Dieser junge Mann ist ein Killer. Und er ist gerade dort, weil ihn all das zerreißt. Er bekommt und Bilder im Kopf und so weiter und so fort. Und ich kam mit ihm ins Gespräch und ich stellte heraus, dass er früher ein Christ war. Und dann ist er abgefallen und er war in einer Organisation, wo man die Aufgaben erfüllte. Und er sagte, ja, vor ein paar Tagen habe ich meine Jungs schon mit dem Flugzeug abgesandt und selbst habe angefangen, sehr viel trinken. Und nun bin ich hier und zerreiße mich. Und ich ahnte schon, worauf es hinausgeht. Und ich sagte ihm, ich vermute, du denkst, dass für dich keine Vergebung mehr bei Gott ist. Weil du denkst, du hast schon zu viel Müll gemacht und dass Gott es einfach mit dir fertig hat. Er sagt, ja, das stimmt. Ich sage, wenn du das meinst, dann bin ich auch nicht errettet. Ich sage, wenn du meinst, dass Gott so einen Geduld hat, wie du ihm zugemessen hast, dann bin ich auch nicht errettet. Und alle anderen auch nicht. Ich sage, denn so oft Gott mir meine Sünden vergibt, wie oft ich ihn verletze, da wundere ich mich, dass ich immer noch Gnade finden darf bei ihm. Er sagt, seine Langmut, sein Geduld übersteigt unser Verstand. Das kannst du nicht fassen. Siehe dich an, was du gemacht hast. Siehe all die Leute an, was sie eigentlich in der ganzen Welt tun. Und Gott wird Mensch, geht ans Kreuz. Kannst du das erklären? Würdest du für einen Vergewaltiger, Mörder, Hasser, sonst noch jemanden sterben, ihm vergeben? Er muss erstmal nachdenken. Ich sage, gedenke an ein Beispiel vom verlorenen Sohn. Der Sohn ist weg. Der Vater steht auf der Straße und wartet. Er sagt, ja, ich betete und weißt du, aber irgendwie, ich merke nichts. Und ich sage, es ist ja kein Wunder. Die Schrift sagt, für Gott ist es ein Gräuel, solche Gebete wie deine. Du betest zu Gott, gehst aber weiter und sündigst. Und Gott sagt, solche Gebete sind ein Gräuel für mich. Wenn du meinst, Gottes Hilfe zu brauchen, dann musst du zu Gott laufen und nicht einfach beten und weiter sündigen, leben, wie du willst. Er sagt, stimmt, so habe ich auch gelebt. Ich sage, ich spreche dir mit voller Überzeugung aus der Schrift heraus, dass Gottes Langmut für dich gültig ist. Ich sage, was von dir gefragt ist, ist deine Entscheidung. Und dann haben wir mit Bruder für ihn gebetet. Er wollte, dass wir für ihn beten. Wir haben gebetet. Und ich hoffe, er trifft diese Entscheidung. Die Langmut Gottes ist gewaltig. Sie übersteigt jeglichen Verstand. Erinnert euch, wie oft ihr Gott verletzt. Und wir wissen nicht, was nächste Woche passiert. Und wir werden zu Gott kommen, uns auf die Knie stellen und sagen, Herr, schon wieder bin ich hier und schon wieder bitte ich um Vergebung. Der Punkt ist aber, was Petrus hier sagt, er spricht von einer Wiederkunft. Petrus sagt, das prophetische Wort ist wichtig. Ich möchte euch daran erinnern, weil das ist wichtig, das Wort Gottes hat Bestand und das wird sich erfüllen. Jesus wird kommen. Der Tag wird anbrechen. Wisst ihr noch das Gespräch mit Felix und Paulus? Wo Paulus sich rechtfertigt und er sagt, ja, ich predige Wiederkunft, die Auferstehung. Er sagt, denn ich weiß, es wird eine Auferstehung geben und ich werde vor Gott antreten. Und er sagte, deshalb bemühe ich mich oder übe ich, ein gutes Gewissen haben vor Gott und vor Menschen. Das bedeutet, weil dieser Tag anbrechen wird, bringt es Konsequenzen mit. dieser Tag bringt die Folgen mit. Und Petrus sagt weiter, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Und hier ist der weitere Punkt, prüfe die Einstellung, denn es kommt mal das Ende. Wie ist eigentlich deine Einstellung in diesem Wandel? Zu Beginn haben wir angeschaut, ein neuer Mensch hat ganz andere Ziel und Perspektive. Und Petrus sagt, schaut, was da eigentlich kommt. Da werden falsche Lehrer sein, aber wir haben ein treues Wort Gottes, was sich erfüllen wird. Und Jesus wird kommen. Viele werden das benutzen, die Spötter werden kommen, werden benutzen, um die Leute zu verführen. Aber erachte das als die Rettung. Gott ist langmütig. Er will nicht, dass die Menschen verloren gehen. Er will, dass sie gerettet werden. Er sagt, er will, dass jeder Sünder Raum zu Buße hat, dass er Möglichkeit hat, zu Gott zu kommen, ein neues Leben zu bekommen. Deshalb sollen wir auch Gott preisen für seine Langmut. So schön, dass wir noch diese Zeit haben, Menschen von Jesus zu erzählen. Und so schade, dass wir diese Zeit überhaupt nicht nutzen. Dass wir nicht auf die Straßen laufen. Wie ja schon gesagt wurde, ein Christ, der überall, wo er hingeht, spricht von Jesus. Wir sind so begeistert von ihm. Wir sind so dankbar. Heute, wir haben gedenkt, wie er uns erkauft hat. Wir sind ihm dankbar. Wir sind überfüllt einfach mit dieser Dankbarkeit und können nie genug es sagen. Doch dabei bleibt es auch. Das behalten wir für uns. Wir schweigen davon. Wir wollen nicht, dass die anderen genauso dankbar werden. Weil wenn wir wollen würden, wir würden davon erzählen. Wenn es irgendwo kostenlos verteilen gibt, wie oft Arthur das auch Beispiel brachte. Wenn es irgendwo jetzt kostenlos irgendwas verteilen wird, wir werden unseren Freunden alles mitteilen. Hey, da wird es was verteilt, geht doch mal mit. Das kannst du immer mal bekommen. Sei es Auto, sei es Haus, sei es Sofa, sei es sonst noch was, da wird es umsonst was verteilt. Das werden wir sagen. Aber wenn es um Jesus geht, irgendwie plötzlich schweigen wir. Wir haben Angst. Oh, vielleicht wird er mich auslachen. Vielleicht komme ich da nicht so an. Vielleicht werde ich blöd dastehen. Vielleicht sagt er irgendein Argument, worauf ich keine Antwort mehr habe. Lass das. Was ist unsere Einstellung? Und hier Petrus sagt, zwei Sachen, die euch auszeichnen sollten. Ein heiliges Wandel und Gottes Furcht. Ich gedenke an diesen Mann in Russland, ein Orthodoxer. Er war in einem Interview, ein sehr alter Mann. Und er sprach von seinem Glaubensweg. Und wenn man ihn ansieht, total in Armut. Seine Kleidung ist gepflegt von oben bis nach unten. Und er sagt, ja, so bin ich nun mal. Wenn auch Regierung kommt, was will er von mir haben? Kriegt er nichts. Und in diesem Interview erzählte er, als ich die Bibel las, sagte, kam ich auf die Stelle, wo Jesus spricht. Wenn eure Gerechtigkeit der Pharisäer nicht übertrifft, so werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Und er sagt, und da überlegte ich mir, was machen denn die Pharisäer? Er sagt, die Pharisäer nach dem Wort Gottes machen immer Zehntel dem Herrn bringen. Gott hat gegeben und ich möchte ihm als Dank Zehntel bringen. So sagt die Schrift, hat Gott als Gesetz gemacht. Und er sagt, okay, meine Gerechtigkeit soll ihre Gerechtigkeit übertreffen. Ich werde Zehntel für mich lassen, der Rest den Herrn. Wie sieht unsere Einstellung aus? Und natürlich, wir könnten von anderer Seite fallen. Wir könnten jetzt sagen, so, jetzt muss ich mich anstrengen, jetzt muss ich mich erarbeiten, also meinen Platz, meine Stellung als Christ erarbeiten. Und vergessen dabei, dass die Bibel auch andere Wahrheit spricht, von der wir schon gesprochen haben, dass wir uns verfehlen. Es ist wahr, aber leider, wir verfehlen uns. Jakobus spricht im dritten Kapitel, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Leider ist es so, dass wir hin und wieder fallen und immer wieder zu Jesus kommen müssen. Aber das ist eben der Punkt, wo ich sage, zum Teil freue ich mich. Denn wenn ich nicht fallen würde, würde ich wahrscheinlich sehr schnell mich überheben wie der Teufel und auf den Thron Gottes setzen. So sehe ich vom Tag zu Tag, dass ich auf Gott und seine Gnade angewiesen bin. Der Punkt ist aber, was mache ich jetzt mit meinen Verfehlungen? Sage ich, wie vielleicht einer wird sich da finden, wo ich sage, naja, da ist der Bruder und er spricht oft von Heiligkeit, von Anstrengung, von Bemühung, vom Einsatz, aber guck uns alle an. Wir sündigen dennoch. Wir fallen dennoch in die Sünde hin und wieder, weil wir einen sündigen Fleisch haben. Wir werden nun mal versucht und wir fallen immer. Also ich kann sowieso nicht diese Heiligkeit bekommen, die da ist. Wir sind nun mal schwache Menschen. Oder andere Perspektive. Ein Christ, der sagt, das Fleisch ist schwach. Der Geist aber, er ist stark. Geist, der Gott mir gegeben hat, er hat nicht einen Geist der Schwachheit gegeben, er hat Geist der Kraft gegeben. Er hat nicht einen Geist der Angst gegeben, er hat einen Geist der Mut gegeben. Ich bin nicht allein, sondern Gott persönlich bei mir. Er ist in mir hier drin. Deshalb kann ich Teufel widerstehen, weil ich Waffenausrüstung habe, weil Gott mir alles Nötiges gegeben hat für den heiligen Wandel, weil Gott bei mir ist. Deshalb, mein Streben ist anders. Mit welcher Perspektive erreiche ich ein heiliges Wandel und Gottesfurcht? Indem ich ständig sage, wie schwach ich bin und nichts kann? Oder sehe, was Gott mir eigentlich gegeben hat für einen Wandel zu seiner Herrlichkeit? Da ist die Frage der Einstellung. Wonach strebe ich mich? Paulus sagt im Philipperbrief in Kapitel 3, er sagt, ich vergesse das, was da hinten ist, sondern ich strecke mich nach vorne, ihm gleich zu werden, damit ich förmlich bei ihm werde, ihn verherrliche, sei es im Leben oder im Tod. Und er sagt, liebe Geschwister, vielleicht habt ihr noch nicht alles erkannt, ist aber nicht schlimm. Das, was ihr aber schon erkannt habt, das haltet fest, lebt danach. Wie zwei Brüder sich treffen, ich denke, das ist bei vielen bekannt. Und einer sagt, boah, ich habe Probleme mit so vielen Stellen, die ich nicht verstehe. Er sagt, damit hast du ein Problem? Er sagt, ich habe Probleme mit den Stellen, die ich verstehe. Wie viel eigentlich verstehen wir aus der Schrift und wie viel erfüllen wir eigentlich? Wie viel streben wir uns danach? Wie strenge ich mich an? Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottes Furcht? Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt oder ihn beschleunigt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elementen vor Hitze zerschmelzen werden. Es kommt ein Tag, da wird Gott antreten und da wird er entweder zu einem mit dem Rücken kehren oder wird er Belohnung geben. Und Petrus sagt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Darunter ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also da gab es Leute, die die Schriften von Paulus verdreht haben. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag die Ewigkeit. Amen. Es werden vieles passieren. Wir haben aber eine gewaltige Perspektive. Neuer Himmel und neue Erde. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein Ansatz? Ich arbeite mit einem jungen Mann, der im dritten Lehrjahr Azubi, und er hat im Juni seine Prüfung. Was meint ihr? Was wird er tun, diese Zeit jetzt bis zu Juni? Sich zum Prüfung vorbereiten oder nicht? Logisch, oder? Und Petrus sagt, da ihr das im Voraus wisst, wenn wir wissen, diese Erde wird vergehen und der Herr wird kommen und einige werden reinkommen in das Reich Gottes, die anderen nicht. Und Petrus sagt, weil dieser Tag anbrechen wird, ihr Lieben, verwirft diesen Wandel. Hört auf, diesen Blick auf diese Erde festzuhalten. Wirft endlich mal euer Blick nach oben. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was unten ist. Sammelt eure Schätze im Himmel und nicht auf die Erde, wo die Motten fressen. Ihr Lieben, unsere Perspektive ist woanders. Wir sollten so laufen, zwar nicht mit der Nase nach oben, nicht hochmütig, sondern mit unserem Blick nach oben. Da ist unser Herr, da wollen wir hin, da ist unser Haus. Nicht hier mit schicker Treppe und neuen Türen. Und sonst noch was. Mit wenigem zufrieden sein. Bereit sein. Viele haben Angst. Viele haben Angst von Verwandten sogar. Manche Eltern wollen nicht der Wahrheit folgen, weil sie haben Angst, Kinder zu verlieren. Viele Ehepaare sitzen zu Hause, weil sie Angst haben, Konflikt mit ihrem Ehepartner zu haben. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Jesus sagte, ich habe Schwert gebracht. Ich werde Mutter von Tochter trennen, Frau vom Ehemann, Vater vom Sohn. Wie denn das? Er sagt, diejenigen, die meine Nachfolger werden, sie werden an meiner Wahrheit festhalten und sie werden diese Wahrheit sagen. Und wenn diese Wahrheit meinem Sohn nicht gefallen wird, mein Bein wird wachsen und ich wünsche mir, er wird richtigen Weg wählen. Wenn nicht, ich werde ihm sagen, du gehst in die Hölle. Das, was so wie du lebst, ist Sünde. Das Wort Gottes hasst das. Und ich werde seine Werke niemals unterstützen. Und von meinen Töchtern genauso. Und irgendwann wahrscheinlich wird er sagen, ich will nicht mit Vater reden. Weil er immer wieder mir die Wahrheit spricht. Aber das ist so. Das hat Jesus gesagt. Er wird trennen, weil die Ungerechtigkeit kann nicht mit der Gerechtigkeit zusammen sein. Doch viele haben Angst. Oh, ich werde mein Kind verlieren. Oh, ich werde meinen Ehepartner verlieren. Dann mache ich das nicht. Und in dem Fall, der Partner ist eigentlich verloren. Und derjenige verliert auch noch Jesus. Er verliert beides. Nur derjenige, der Jesus als Nummer eins hat, liebt vor allem, kommt in den Himmel. Weil die Liebe zu Jesus wird ihn antreiben, für ihn zu leben und nicht für sich selbst, für die Menschen zu leben und nicht für eigenen Bauch. Diese Liebe zu Jesus, die auch er zu uns hat, hat sein Leben restlos für uns gegeben. Er ist ans Kreuz gegangen, hat einen ganzen Spott und Hohn angenommen. Von wem? Von seinem Geschöpf. Wenn ich mir nur vorstelle, dass meine Kinder mich bespucken müssen, mich töten müssen, damit ich sie rette, da wird es in mir alles umgedreht. Ich bin ihr Vater. Das hat er aber auf sich genommen, damit wir leben. Und wenn wir von dieser Liebe lernen, sich selbst verleugnen und für die anderen da sein, für Christus leben. Und wenn es auch sein muss, wie ich damals erzählte über einen Zigeunerjunge, kennt ihr das noch? Sinti, sagt man ja heute. Der zum Glauben kam und sein Vater sperrte ihn in der Scheune ab. Er hat ihn da abgesperrt, er ließ ihn nicht zum Gemeindehaus laufen. Und seine Mutter kam dahin und er sagte, Jascha, sage dich doch ab, du leidest doch, du weißt doch, du kannst nicht bei uns in der Familie sein, wenn du das dennoch festhältst. Und er sagt, Mama, ich liebe dich so sehr, aber Jesus liebe ich mehr. Und seine Schwester konnte sein Leiden nicht mehr aushalten. Sie hat nachts die Scheune aufgemacht und er ist weggelaufen. Und er sagt, schon 21 Jahre habe ich meine Mutter nicht gesehen und nicht gesprochen. Sie will mich immer noch nicht sehen. Ich bin für sie kein Sohn mehr. Das bedeutet, Jesus nachfolgen. Selbst wenn ich meinen Nächsten verliere. Wenn du Jesus nicht so sehr liebst. Er sagt in Lukas Kapitel 14, wer allem sich nicht entsagt, Mutter, Tochter, lass uns vielleicht das kurz vorlesen, damit das nicht als Schlusswort. Lukas Kapitel 14, ab Vers 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, mit Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seine Vater und seine Mutter, seine Frau, Kinder, Brüder, Schwester, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und er sagt im Vers 33, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Wort hassen erklären wir auch mit der Bibel an anderer Parallelstelle, wo Jesus sagt im Matthäus-Evangelium, wer seine Mutter oder Vater mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht wert. Ihr Lieben, der Tag wird bald anbrechen. Es ist nicht mehr lange geblieben. Und wir werden neue Himmel sehen. Wir werden unseren Herrn sehen, auf diese Erde kommen. Er wird sein Reich antreten und jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Unterirdische, irdische und himmlische, sagt Philipperbrief. Was ist mit unserer Einstellung, ihr Lieben? Lasst uns prüfen. Sind wir noch irgendwo hier auf der Erde gefestigt, wo wir auf die Erde denken an diese Dinge? Mein Urlaub, mein Haus, mein Wohlstand, mein Luxus, sonst noch was? Oder wirklich bemühen uns, auf diesen Prüfung uns vorzubereiten, ihn zu bestehen und sammeln uns dort die Schätze, dass wir wirklich von diesem Himmel da leben, dass wir wirklich danach trachten, dass unsere Sehnsucht eher danach. Oder ist das noch irgendwo hier auf der Erde? Ihr Lieben, lass uns schweben. Lass uns schweben. Lass uns nach oben schauen. Und lass uns von dieser Perspektive, von dieser gewaltigen Möglichkeit, Menschen davon erzählen, dass auch sie diese Entscheidung treffen. Es werden schwere Zeiten kommen. Gedenk an die Zeiten der Verfolgung. Wie viel dann werden wir noch Menschen erreichen? Lass uns eifrig bemüht sein, uns auszeichnen als Kinder Gottes und nicht als Kinder dieser Welt. Amen.